Ein Fehler, das wir in Deutschland aktuell machen in der Dialog, ist, die Menschen sind faul, die Menschen wollen nicht, die haben keine Lust zu arbeiten. Und das stimmt einfach nicht. Der Mensch will arbeiten. Denn alle Menschen auf dieser Welt, das ist ein Produkt der Evolution. Nichts gibt uns mehr Kraft, als was zu schaffen. Also es tut uns gut, was zu schaffen. Nur wenn wir schaffen und es wird nicht anerkannt, wenn wir schaffen und es wird nicht wertgeschätzt oder wir werden sogar respektlos behandelt, nicht gesehen, nicht wahrgenommen, keine Chancen geben, unfair behandelt, dann will ich nicht mehr. Und das, was wir in Deutschland erleben und unsere Antwort darauf ist, ja, Arbeit ist das Problem. Nee, wir müssen an unserer Führungskultur arbeiten. Der Mensch will arbeiten. Und in all dem Wissen steckt auch eine Menge, was einem sehr traurig macht, wenn man einfach weiß, es geht nicht nur um Führung, es geht um die Qualität der Leben, die wir führen. Es geht darum, mit welcher Energie wir nach Hause zu unseren Familien gehen. Es geht darum, mit welcher Selbstwertgefühl wir durchs Leben gehen. Und wenn man sieht, wie viel Prozent der Menschen weltweit sich selber so wenig zutrauen, dann kann man sagen, die Menschen haben ein Problem. Aber wenn man genau guckt, sieht man, sie werden nicht anerkannt bei der Arbeit. Sie kriegen keine klare Aufgaben, keine klare Erwartungen. Deswegen sind sie verunsichert.
Und ich habe so das Gefühl, dass wir ja schon seit Jahren über diese Themen sprechen. Die Arbeitswelt, in Anführungsstrichen, muss sich verändern. Führung muss sich ein bisschen verändern. Und jetzt zeigt ihr seit 2001 ja die Lage der Arbeitswelt global auf. Und eigentlich ändert sich ja nicht 100% etwas. Du hast ja gesagt, stabil, schlechte Lage. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es? Warum geht die Kurve nicht hoch? Obwohl ja, wir haben eben noch darüber gesprochen, es so viele New Work-Konferenzen und Summits und gibt. Aber wir sehen es ja noch nicht. Woran liegt es? Warum? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Heute geht es um eine stille, aber tiefgreifende Krise. Weltweit fühlen sich nur noch 21% der Mitarbeitenden emotional mit ihrer Arbeit verbunden. In Deutschland sind es sogar nur noch 9%. Das bedeutet, viele Menschen arbeiten im Autopilot. Ohne Sinn, ohne Begeisterung. Dienst nach Vorschrift. Sie funktionieren, aber brennen innerlich aus. Und das hat Folgen für Motivation, Gesundheit und Unternehmenserfolg. Grund genug also, tiefer in den aktuellen Gallup Report zu schauen. Zu Gast ist heute Paar Senior, Managing Partner bei Gallup. Gallup erhebt jedes Jahr weltweit Daten zur Lage der Arbeitswelt. Paar Senior ist übrigens zum zweiten Mal in unserem Podcast zu Gast. Falls du also die erste Folge mit ihm über Frust am Arbeitsplatz und Stärkenorientierung noch nicht gehört hast, empfehle ich dir dringend, erst diese Folge, Nummer 96, anzuhören und dann wieder zu dieser Folge zurückzukehren. In der aktuellen Folge sprechen wir nämlich darüber, was gerade in der Arbeitswelt schiefläuft. Über die Rolle von Führung, darüber, wie HR echte Veränderung vorantreiben kann und was sich jetzt konkret in der Arbeitswelt ändern muss. Diese Folge zeigt, wie Führung den Unterschied machen kann und wie wir Arbeit wieder zu einem Ort machen, der begeistert, statt auslaugt. Hier kommt Paar Senior.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Paar, schön, dich endlich wieder persönlich zu sehen und zu sprechen.
Schön, wieder da zu sein und schockiert, dass das schon 2 Jahre her sein soll. War doch 2 Jahre, gestern.
Ja, so kommt es mir auch vor, wenn ich dich sehe. Diesmal aber nicht in Köln, in Berlin und direkt hier am Hauptbahnhof habt ihr euer Büro. Ist als Berater, glaube ich, das Beste, oder? Wenn man direkt am Hauptbahnhof arbeitet?
Wenn es in Berlin viel Wirtschaft gäbe, sicherlich, ja. Aber da in Berlin weniger Wirtschaft ist, obwohl das ändert sich natürlich. Und Berlin ist auch die coolste Stadt in Deutschland. Deswegen, wir freuen uns schon sehr, in Berlin zu sein. Und das zieht Menschen schon an. Also
aber bist du viel unterwegs, arbeitstechnisch? Oder?
Also ich würde sagen, dass also die meisten unserer Partnerschaften sind nicht in Berlin. Also das ist eher dort, wo die Wirtschaft in Deutschland ist. Die ist nun mal sehr verteilt. Man hat natürlich die Hamburgs, München, Stuttgarts dieser Welt, Düsseldorf. Aber eben, wir haben viele Hidden Champions in Deutschland. Und die sind in Städte und Dörfer, von denen viele noch nie gehört haben. Aber da sind Hidden Champions. Deswegen, wir mussten viel rumkommen. Und in Berlin ist etwas weniger los, dafür am Wochenende mehr los.
Das stimmt. Und die Hidden Champions sind der Mittelstand, oder?
So ist das.
Das ist das Besondere in Deutschland. Du warst aber vor kurzem noch in Gambia im Urlaub, in deiner zweiten Heimat oder in deiner ersten Heimat, je nachdem, wie du es bewertest. Mit welchem Gefühl bist du eigentlich hingefahren und mit welchem Gefühl bist du aus Gambia wieder zurückgekommen?
Oh, das ist ja eine spannende Frage. Hingefahren bin ich mit viel Vorfreude, weil ich meine Oma über ein Jahr nicht gesehen habe. Darüber freue ich mich immer. Das ist jetzt in so einem Alter, wo man eigentlich für jede Chance dankbar ist. Ich bin mit großer Vorfreude, weil meine Söhne Zeit mit ihren Cousins und Cousinen verbringen könnten. Zurückgekommen bin ich leicht deprimiert, muss ich ehrlich zugeben. Das hat inzwischen nachgelassen. Das ist ja schon ein paar Wochen her. Aber das habe ich immer, wenn ich in der Heimat bin, es ist so dynamisch, es ist so viel los, warum bin ich nicht hier und leiste hier meinen Beitrag? Das ist so ein schlechtes Gewissen, den Menschen in der Diaspora kennen werden, man sich immer fragt, sollte ich nicht dort sein und dort helfen? Und wie schön ist es da, wie schön ist es, die Familie um einen zu haben? Das habe ich jedes Mal, wenn ich in Gambia bin, aber wenn ich auch länger als 2 Wochen in Gambia bin, weiß ich, warum ich zurück nach Deutschland möchte, muss ich auch ehrlich sagen. Dann weiß ich dann doch wieder zu schätzen, die vielen positive Dimensionen des Lebens in Deutschland. Und es gibt schon Unterschiede. Aber ich bin teilweise traurig zurückgekommen. Aber es hat geholfen, dass ich direkt wieder in die Arbeit springen durfte. Und da finde ich ja viel Sinn, Purpose, Spaß. Und aber trotzdem fehlt mir die Heimat jetzt schon wieder. Mhm.
Und du hast ein Rezept fürs Wochenende mitgebracht, was es dann zu kochen gibt am Wochenende zumindest.
Ja, das Wochenende gibt es Jollof Rice, werde ich kochen. Ich versuche es endlich hinzukriegen. Jollof Rice ist ein Gericht aus Westafrika, um den sich alle Westafrikaner streiten, wo sie ursprünglich herkommt. Als Gambianer sage ich natürlich, kommt aus Gambia. Und für meine Freunde, die zuhören jetzt aus Ghana, Nigeria, Senegal, sorry, jetzt habe ich die Mic, also Jollof Rice kommt aus Gambia.
Dann haben wir das zumindest auch einmal richtig hingestellt. Ich habe es eben angesprochen, seit wenigen Wochen ist euer neuer Report veröffentlicht worden. Und bevor wir jetzt über die Ergebnisse, eure Handlungsempfehlungen auch sprechen, viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen vielleicht gar nicht den Background dieses Reports. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, wie ihr diese Daten, wie ihr diese Ergebnisse erhebt? Weil die sind ja sehr aussagekräftig. Alle übernehmen diese Daten, überall werden die ja veröffentlicht und auch übernommen. Wie aussagekräftig sind diese Daten? Also wie befragt ihr die Menschen oder wie viele befragt ihr auch?
Also wir freuen uns natürlich immer drüber. Unser Purpose als Unternehmen, einer unserer Purposes oder Ziele als Unternehmen ist, die Welt mit Daten zu liefern zu alle wichtigen Themen, wenn es um das Leben und die Arbeit geht. Und zwar nicht nur die klassischen, harten Kennzahlen, die wir alle kennen, sondern auch die Behavioral Data, wie wir sie nennen. Das, was erlebt wird, das, was gefühlt wird. Also wir reden immer gerne über die Emotional Economy, weil das ist, finden wir, eine genauso wichtige Economy wie die harten wirtschaftlichen Kennzahlen. Und das ist ja das, was Gallup eigentlich seit über 90 Jahren macht. Wie können wir da Verhalten, Emotionen, Gefühle quantifizieren? Und das machen wir inzwischen nicht nur zum Thema Arbeit, sondern wirklich zu einer Vielzahl an Themen, ob es mit der Vereinten Nationen ist, ob es mit World Bank ist, ob es mit Philanthropen ist, ob es das Thema Sklaverei ist, dass wir sagen, wir gehen in Ländern, überall haben wir eine repräsentative Stichprobe, um wirklich so glaubwürdig und valide Aussagen treffen zu können. Und in jedes Land sind es in der Regel um die 1000 Menschen, die befragt werden. Die Methoden variieren manchmal. Es gibt Länder, wo wir das nicht über Telefon zum Beispiel machen, sondern wo man wirklich durch die Straßen laufen muss und Menschen suchen muss und da wirklich Gespräche führen muss vor Ort. Wir haben Länder, wo wir nicht rein dürfen. Gibt es auch. Das ändert sich immer. Es gibt Länder, wo wir mal dürfen, mal nicht. Aber diesmal sind wir wieder bei über 140 Ländern. Ich glaube, 143, um genau zu sein, wenn ich mich nicht irre.
149 Ländern hatte ich mir notiert.
Siehst du, weißt du sogar besser als ich. Also, es schwankt so immer so zwischen 140 und 150, abhängig von was gerade in den Ländern los ist. Entscheidend ist aber, dass wir in jedes Land eine repräsentative Stichprobe ziehen. Und aus der Markt- und Meinungsforschung weiß man einfach, eine repräsentative Stichprobe zu ziehen, ist das Entscheidendste, um die Qualität der Erkenntnisse auch wirklich, dass sie auch valide sind. Und das machen wir ja seit 2001 in der Regel um die 140 Ländern weltweit, um wirklich da ein Gefühl dafür zu haben, wie erleben denn die Menschen arbeiten. Wir freuen uns sehr darüber, dass das sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir freuen uns sehr darüber, dass viel darüber geredet wird, dass es viel genutzt wird, um auch eine gewisse Sense of Urgency zu erzeugen. Denn was nicht gemessen wird, wird wahrscheinlich auch nicht angegangen. Und die Tatsache, dass wir Gallup als Unternehmen da jedes Jahr immer wieder darauf hinweisen, gehen manche auch damit auf die Nerven, weil wir immer wieder das Gleiche sagen mussten, immer wieder mit ein paar neuen Erkenntnissen. Viele finden es viel zu negativ, aber gut, wir antworten ja nicht, das sind die Menschen. Aber wir freuen uns darüber, dass wir damit wirklich Licht auf dieses so wichtiges Thema legen können.
Wenn wir jetzt den diesjährigen Report nehmen und du würdest dir vorstellen, du bist ein Arzt und dieser Report wäre so ein Arztbericht. Welche Diagnose würdest du diesem Report geben? Also was wäre so die Headline oder in einem Satz, was würdest du, wenn du so die Zahlen aus dem Report dir anschaust, was wäre so dein Fazit in einem Satz, deine Diagnose, deine Headline?
Boah, du stellst heute harte Fragen. Stabil schlechte Lage. Das meine ich sowohl positiv als auch negativ. Es ist in der Tat, über Stabilität können wir reden, ob es das Thema emotionale Bindung, Qualität der erlebten Führung, ob es das Thema Stress und Einsamkeit, überwiegend stabil, alles mit leicht negative Tendenzen, aber könnte man von Stabilität reden?
Stabil, weil die Daten quasi ungefähr gleich geblieben
sind. Okay. Genau, stabil wirklich im Sinne von, also man könnte auch negativ von Stagnation reden. Mhm. Wenn man das mit den Ergebnissen von letztes Jahr vergleicht, ist, glaube ich, Stabilität oder Stagnation eigentlich das, was wir da sehen, aber eben stagnierend auf einem niedrigen Level. Also die überwiegende Mehrheit und das in allen Ländern auf der Welt ist trotzdem noch eher in der Kategorie Dienst nach Vorschrift. Die Arbeit macht nicht unbedingt Spaß. Man geht nicht unbedingt gerne zur Arbeit. Das ist eben stabil. Schlecht.
Um einfach den Zuhörern zu erinnern, ein paar direkte Zahlen zu geben. Das Engagement ist gesunken weltweit von 23% auf 21%, die sich engaged fühlen zu ihren Unternehmen, sich also verbunden fühlen. In Deutschland, und das fand ich sogar erschreckend, ist sogar um 5 Punkte gesunken, also auf 9% sind wir mittlerweile, die sich nur verbunden fühlen. Und wir sind sogar eines der Schlusslichter, wenn man sich weltweit mal die Rankings anschaut. Was bedeutet denn engaged eigentlich auch? Weil das benutzt ihr immer sehr oft in euren Reports. Mhm. Wie können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen so einen engageden Mitarbeiter vorstellen? Wie sieht so ein Alltag aus im Vergleich zu einem, der dann halt Dienst nach Vorschrift macht?
Eine Kollegin von mir hat das mal, finde ich, perfekt ausgedruckt, indem sie gesagt hat, engaged Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, im Deutschen sagen wir immer Menschen mit einer starken emotionalen Bindung zu ihrem Arbeitsplatz, sie sind vergleichbar mit Eigentümer. Also wenn wir an Wohnungen oder Häuser denken, wie geht ein Eigentümer mit der Wohnung um? Engaged Menschen gehen so mit ihrer Arbeit um. Sie haben ein Interesse dran. Wenn sie etwas falsch laufen sehen, kümmern sie sich drum, weil es ist ja meine Wohnung. Und wenn hier was nicht läuft, betrifft das ja mich. Dann haben wir die Kategorie derer, die not engaged sind oder die eine geringe emotionale Bindung haben. Die machen Dienst nach Vorschrift. Da sagt meine Kollegen immer, das sind Mieter. So, die kümmern sich zwar, aber wenn es nicht passt, ziehen die aus und suchen sich eine andere Wohnung. Das ist ja nicht deren Wohnung oder deren Haus. Deswegen verhalten sie sich auch etwas anders als ein Eigentümer oder Eigentümerin. Und dann gibt es die Kategorie mit keiner emotionalen Bindung, im Englischen actively disengaged. Und das sind eher Hausbesetzer. Ich glaube, dass man an diese drei Bilder sich vorstellen kann, welche Kategorien von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wir im Arbeitsleben überall haben. Es gibt kein Unternehmen, was nur die eine Kategorie hat. Haben wir noch nicht erlebt. Wir haben über 10.000 Unternehmen schon untersucht. Und worum es da, also die Bedürfnisse, die sich dahinter stecken, also die sich dahinter verbergen, sind wirklich Grundbedürfnisse wie klare Erwartungen. Weiß ich, was von mir erwartet wird bei der Arbeit? Wo weltweit die Hälfte der Menschen heute noch sagt, ja, so lala. Ich weiß ungefähr, was von mir erwartet wird. Bedürfnisse wie, weiß ich, habe ich das, was ich brauche, um meinen Job auch wirklich zu machen? Fühle ich mich befähigt, empowered, um den Job zu machen? Bedürfnisse wie, habe ich einen Coach, jemand, der sich für mich interessiert? Aber auch eben Bedürfnisse wie, haben wir einen Antrieb, Arbeit von hoher Qualität zu liefern? Weil Engagement ist nicht nur, haben wir uns doll lieb und verstehen wir uns? Es ist sehr ergebnisorientiert. Aber es sind auch Bedürfnisse wie Freundschaften am Arbeitsplatz. Und zum Schluss Bedürfnisse, die mit Lernen und Wachstum zu tun haben. Das sind menschliche Bedürfnisse, die alle an ihrem Arbeitsplatz haben. Das haben wir in den 90ern damals untersucht. Gibt es denn unterschiedliche Bedürfnisse am Arbeitsplatz? Und wir validieren das jedes Jahr wieder. Und wir stellen fest, ob ich in Gambia bin, in China, in Deutschland, die Bedürfnisse, die Menschen an ihrem Arbeitsplatz haben, sind global valide. Und das sind die Themen, über die ich gerade eben gesprochen habe.
Und wenn wir uns jetzt so die Mitarbeitenden anschauen, haben wir jetzt, wie gesagt, global knapp die 20% auf der engagten Seite. Wir haben einen Großteil in der Mitte und irgendwie um die 15% global in Deutschland. Das ist eine positive Zahl, ist sogar gesunken. Da sind wir bei 9%, die eben aktiv nicht verbunden sind. Warum ist das Ziel jetzt? Oder warum sagt ihr auch, dass das eigentlich eine negative Lage ist, dass wir so wenige engaged haben? Also welche Vorteile hat es denn, wenn Mitarbeitende sich emotional verbunden fühlen zum Unternehmen? Welche Vorteile hat das, warum wir eigentlich mehr Menschen in dieses obere Drittel eigentlich schieben wollen?
Also es gibt wirklich zwei große Gründe dafür. Das eine ist, also für mich vielleicht sogar das Wichtigste, es geht um das Wohlbefinden von Menschen. Mhm. Es geht darum, wir erleben zwar weltweit, dass immer mehr Menschen sich gestresst fühlen, aber wir erleben, das ist nicht überall gleich. Wer emotional gebunden ist, wer sagt, meine Bedürfnisse werden hier erfüllt, nach klarer Erwartung, nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach Freundschaften, aber auch nach einer Performance-Kultur, die erleben viel weniger Stress. Das heißt nicht, dass sie weniger Stress erleben, die sind einfach nur resilienter. Also Stress ist life, ja, wir erleben, also das Leben beschmeißt uns immer mit Gründe, gestresst zu sein. Und die Frage ist, was ist unser emotionaler Zustand, um mit diesem Stress umzugehen? Und Menschen, die emotional gebunden sind, erleben Wertschätzung, Anerkennung und sind dadurch einfach resilienter. Sie tanken positiver Emotionen, um mit dem Stress, was sie im Alltag erleben, besser klarzukommen. Und die unter uns, die, und das sind weltweit auch fast 20%, die frustriert zur Arbeit gehen, wo deren emotionale Bedürfnisse nicht erfüllt werden, sie erleben auch viel mehr Stress, nicht nur bei der Arbeit, sondern im Leben im Sinn. Also der erste Grund, warum es sich lohnt, da wirklich mehr Menschen in der Kategorie engaged oder emotional gebunden zu bringen, ist einmal, dass es die Menschen einfach auch besser geht. So. Aber wir machen das ja nicht nur, damit es Menschen besser geht, sondern wir arbeiten mit Unternehmen, damit Unternehmen kollaborativer sind, erfolgreicher sind, agiler, schneller sind. Also das, was dringend notwendig ist, damit wir uns wirklich für die Zukunft wappnen. Und da sehen wir sowohl in der State of the Global Workforce Bericht, aber auch in unserer kontinuierlichen Validierungsstudien, dass es einen signifikanten Unterschied macht bei etlicher Performance-Kennzahlen. Von Kundenorientierung, also Menschen, die emotional gebunden sind, sind kundenorientierter, erfüllen Kundenbedürfnisse besser, Kollaboration im Unternehmen. So viele Unternehmen tun sich wirklich schwer voranzukommen, weil das Zusammenarbeit in den Unternehmen sich schwer gestaltet. Und wir stellen fest, Menschen, die emotional gebunden sind, handeln im Sinne des Unternehmens. Das heißt, sie sind kollaborativer, auch in der Art, wie sie zusammenarbeiten. Aber wir sehen es auch anhand von Kennzahlen wie Fehltage. In Deutschland beschweren wir uns gerade aktuell über die vielen Fehltage und das ist problematisch. Aber was da teilweise steckt, ist einfach Feedback zur Qualität der Führung. Denn wir sehen auch in Deutschland, aber weltweit, wer emotional gebunden ist, wer engaged ist, hat signifikant weniger Fehltage als jemand, der emotional nicht gebunden ist. Und das liegt nicht daran, dass man irgendwie, you know, ein super Abwehrsystem hat, sondern wer nicht wertgeschätzt wird, nimmt jede Gelegenheit wahr, um nicht zur Arbeit zu kommen. Mhm. Wer nicht das Gefühl hat, als Mensch gesehen zu werden, fragt sich, wenn man morgens aufsteht mit einer Kopfschmerzen, warum muss ich überhaupt zur Arbeit gehen? Das ist ein Beispiel, aber es gibt auch andere KPIs wie Safety, also Unfälle am Arbeitsplatz. Wir erleben zum Beispiel, dass Menschen, die sagen, meine Bedürfnisse werden hier weitestgehend erfüllt, geben auch mehr Acht aufeinander. Sie passen mehr aufeinander auf und das bedeutet letztendlich weniger Unfälle, weniger Tote, dadurch, dass wir emotional gebunden sind. Und das sehen wir in fast allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass wir es wirklich auch messen, die Qualität der erlebten Führung. Und dann korrelieren wir das mit Kennzahlen, die für die Unternehmen wichtig sind. Und dieser Zusammenhang ist immer da.
Das ist ja das Schöne an euren Zahlen, dass ihr es eben schwarz auf weiß zeigt. Ich habe noch eine, die dazu passt. Engagierte Mitarbeitenden, also engagierte Mitarbeiter, haben doppelt so häufig ein hohes Wohlbefinden wie eben nicht engaged. Das heißt, auf der einen Seite, den Menschen geht es besser vom Wohlbefinden, aber auch die Unternehmen profitieren davon, ne, hinsichtlich Fluktuation, Produktivität und, und. Jetzt könnte man aber auch die Zahlen anders interpretieren. Es gibt, ich glaube, du wirst es schon öfters gelesen haben, auch die ein oder andere Kritik an euren Reports, dass ihr es eben alles so schwarz malt. Also ich habe mal einen Kritikpunkt mal aufgegriffen, die sagen, Das ist doch eine völlig normale Verteilung, also ähnlich zur Gaußschen Glockenkurve. Es gibt 15%, die da oben sind, es gibt 70% so in der Mitte und 15% ganz unten. Das ist doch eine ganz normale Verteilung und es wird eher schwierig, da im oberen Drittel noch mehr Leute reinzubekommen. Wie entgegnet ihr solcher Kritik, die eben sagen, ist es wirklich so schlecht oder ist es einfach nur der Normalzustand?
Also ich akzeptiere, dass es normal ist. Ich akzeptiere aber nicht, dass es gut ist oder dass es so sein muss. Weil das Schöne bei uns, weil wir mit so vielen Unternehmen, aktuell sind in unserer Datenbank gut 5000 Unternehmen, mit denen wir an diese Themen arbeiten. Da sind Unternehmen, die bei 20% liegen, die emotional gebunden sind, die engaged sind. Da sind aber auch Unternehmen, wenn wir unser die Besten nehmen, die liegen im Durchschnitt bei 70%.
Hat doch so eine große Diskrepanz.
Ja, okay. Also das heißt, diese Gaußsche Verteilung, die ist in allen Unternehmen, mit denen wir jemals gearbeitet haben, immer festzustellen. Mhm. Aber manchmal ist die Kurve etwas weiter links, manchmal ist die Kurve etwas weiter rechts. Die Frage, die ich mich als Unternehmer oder Unternehmerin stellen würde, ist, wo bin ich und welche Potenzial liegen damit brach? Vielleicht kann man es vergleichen mit, in Deutschland können wir ja sehr gut Engineering und Six Sigma und Lean. Denkt man sich einfach, was da in den 90ern passiert ist, dass man in ein Unternehmen reingegangen ist und festgestellt hat, ach, das ist ja überall diese Gaußsche Kurve. Überall bei Prozessthemen, bei Ausschuss, bei Fehlern stellen wir immer fest, es gibt Teams, die sehr wenige Fehler machen, Teams, die sehr viele Fehler machen und die große Mehrheit ist in der Mitte. Was haben Lean und Six Sigma gemacht? Haben gesagt, wir müssen diese ganze Kurve nach rechts schieben und sie ein bisschen enger kriegen. So shift it right and make it tight. Das Gleiche kann man auch bei dem Thema Führung machen. Wie kann es sein, dass wir in einem Unternehmen zwei Teams haben, die nebeneinander sitzen und die einen fühlen sich enorm wertgeschätzt und die anderen fühlen sich absolut respektlos behandelt? Lassen wir dieser Varianz zu, wohl wissen, dass die Qualität unserer Arbeit am Ende drunter leidet, dass das Wohlbefinden der Menschen am Ende drunter leidet. Bei den Qualitätsprozessen und beim Six Sigma und Lean hat man das nicht akzeptiert und wir haben davon profitiert. Unsere Überzeugung bei Gallup, und die Zahlen geben das her, wenn man das eben nicht akzeptiert, sondern sagt, nee, wir möchten die Kurve nach rechts schieben. Wir möchten, dass immer mehr Leute zu denen gehören, die emotional gebunden sind, die engaged sind, dass Unternehmen und Menschen davon profitieren. Also mein personal dream, wir haben in Deutschland aktuell, 9% inzwischen, die nur mit Herz und Verstand bei der Sache sind, weltweit 21%. In was für einer Welt würden wir leben, wenn das eben nicht 21, sondern 40% wäre? Und ich glaube einfach, dass wir schneller wären. Wir sehen es beim Thema AI, also KI, die Adoption. Also viele Unternehmen investieren viel Geld und zeigen und sagen, wir möchten jetzt alle KI nutzen, ärgern sich, aber die nehmen es nicht an, sie nutzen es nicht. In den Unternehmen, mit denen wir arbeiten und auch Daten haben, können wir sehen, so kann man das nicht sagen. Es gibt welche, die es nutzen und es sind immer die, die emotional gebunden sind. Mhm. Weil sie probieren was aus, sie trauen sich, sie haben ein Interesse daran, voranzukommen. Die Kollegen, die Dienst nach Vorschrift machen, sagen, lass mich in Ruhe. Mhm. Ich mache, was ich muss und dann gehe ich nach Hause. Und die, die frustriert zur Arbeit gehen, die aktiv disengage und weltweit sind das 17%. Also fast jeder Fünfte steht morgens auf und geht zur Arbeit und will da wirklich nicht hin. Die probieren das Neue nicht mal aus, sondern reden schlecht, bevor es überhaupt eingeführt wird. Erzählen die alle und die teilen das immer gerne. Das sind die Menschen, die teilen gerne ihre negativen Emotionen. Das heißt, die erzählen auch allen, wie schlecht das doch ist und wieso man KI gar nicht braucht. Wieso hat man es nicht immer so gemacht? Und so verlangsamen wir eigentlich jede Veränderung, den wir in ein Unternehmen tragen wollen. Also deswegen ist es richtig, es ist normal, aber es sollte nicht akzeptabel sein. Wir können dran was machen, wir können es ändern.
Und ich finde den Vergleich wieder ganz gut mit den Mietern und mit den Eigentümern, weil ein Eigentümer hat ja Interesse daran, dass die Wohnung sich immer weiterentwickelt, dass Kosten gesenkt werden oder man macht sich auch neue Ideen, wie kann ich die eine Ecke verschönern, wie kann ich es noch? Und ein Mieter, eine Mieterin macht sich jetzt nicht tausend Gedanken, wie kann sie die Wohnung jetzt noch aufpimpen, sondern man ist irgendwie am Anfang sehr kreativ und dann hat man sich so wohlgefühlt. Ne? Also man kommt so an und denkt sich so, natürlich könnte ich jetzt irgendwas am Balkon machen, aber vielleicht bin ich auch in 2 Jahren wieder weg. Also warum jetzt dieser ganze Aufwand?
Ja, das ist so spannend, dein Beispiel, weil das lässt sich auch empirisch bestätigen. Weil das, was wir sehen, ist, dass die, wenn wir über die Mieter und Mieterinnen sprechen, sie kommen rein, sind erstmal in der Tat häufig excited. Mhm. Wir sehen es in alle Unternehmen, mit denen wir arbeiten, so ein Honeymoon Period, wo die Leute reinkommen und sagen, ach ja, ist ja toll. Aber teilweise ist das innerhalb von 3 Monaten weg. Die guten Unternehmen können es vielleicht ein Jahr halten Und dann sehen wir aber eigentlich durch die Bank, dass diese positive Emotionen und Intentionen abhanden gehen. Und nicht, weil die Menschen, und damit mache ich immer wieder einen wichtigen Punkt, weil wir, ein Fehler, das wir in Deutschland aktuell machen in der Dialog, ist, die Menschen sind faul, die Menschen wollen nicht, die haben keine Lust zu arbeiten. Und das stimmt einfach nicht. Der Mensch will arbeiten. Denn alle Menschen auf dieser Welt, das ist ein Produkt der Evolution. Nichts gibt uns mehr Kraft, als was zu schaffen. Also es tut uns gut, was zu schaffen. Nur wenn wir schaffen und es wird nicht anerkannt, wenn wir schaffen und es wird nicht wertgeschätzt oder wir werden sogar respektlos behandelt, nicht gesehen, nicht wahrgenommen, keine Chancen geben, unfair behandelt, dann will ich nicht mehr. Und das, was wir in Deutschland erleben und unsere Antwort darauf ist, ja, Arbeit ist das Problem. Nee, wir müssen an unserer Führungskultur arbeiten. Der Mensch will arbeiten.
Also würdest du sagen, das ist die Ursache für die, in Anführungsstrichen, schlechte Lage, wie du es am Anfang beschrieben hast, die Führungskräfte? Oder was machst du als Ursache fest quasi für die aktuelle Situation, für den aktuellen Status quo?
Also wofür wir und ich persönlich häufiger kritisiert werden, ist, hört doch auf die Führungskräfte immer zu hauen. Es sind immer die Führungskräfte, Führungskräfte, Führungskräfte. Ich habe niemanden anderen. Ich wünsche, ich könnte auf andere Leute hinweisen, aber wenn wir uns unsere Datenbank anschauen über die letzten 25 Jahre, 70% der Varianzen, wie wir unsere Arbeit erleben, haben ausschließlich mit unserer direkten Vorgesetzte zu tun. Zeig mir deinen Vorgesetzte und ich zeig dir deinen emotional state bei der Arbeit. Wir haben auch in dieser Studie wieder festgestellt, dass es eine starke Korrelation zwischen wie geht's einer Führungskraft und wie geht's den Mitarbeiter. Also Happy Manager, Happy Employee. Das sehen wir immer wieder auch in Unternehmen, aber auch in den globalen Studien. Deswegen, man muss sagen, dass es auf die Führungskräfte ankommt. Gleichzeitig ist das für mich kein Führungskräfte-Bashing, sondern das ist ein Appell an die Führungskräfte, weil es sonst keiner richten kann. Mein Lieblingssatz an Vorständen ist immer, ihr seid gar nicht so wichtig, wie ihr denkt. Es sind die vielen Führungskräfte unter euch, die Teams führen, die tatsächlich die Unternehmenskultur prägen werden. Natürlich kann ein CEO auch was machen, aber das, was wir lokal erleben, ist das, was unsere Kultur wirklich, wirklich prägt. Dennoch würde ich sagen, Führungskräfte müssen es treiben, aber Führungskräfte müssen auch befähigt werden. Führungskräfte müssen auch Vorbilder erleben. Führungskräfte müssen auch wissen, was wird in diesem Unternehmen gefeiert. Weil wenn das, was gefeiert wird, und das haben wir zu häufig, sind die Problem-Solver, die Firefighter, dann werden wir mehr Problem-Solver und Firefighter sehen. Wenn aber gute Führung nicht gefeiert wird, also guter Führungsverhalten nicht das ist, was einem zu einem Star in einem Unternehmen machen kann, dann warum soll ich meine Zeit und Energie in Führung investieren? Führung ist unheimlich schwierig, erfordert eine Menge Zeit. Und zu wenig Unternehmen incentivieren gute Führung. Wir incentivieren andere Verhaltensweisen. Und in dem Bericht haben wir zum Beispiel festgestellt, dass nur 44% der Führungskräfte angeben, ja, man hat mir beigebracht, wie ich gut führen kann. Das heißt, wir investieren nicht mal in die Befähigung dieser Menschen, die für das Wohlbefinden, Performance, Productivity unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich sind. Wir investieren nicht mal Zeit und Geld, um diese Menschen fit zu machen. Und dann eine letzte Zahl dazu. Wir stellen zum Beispiel fest, dass wenn ein Führungskraft weltweit angibt, ja, ich habe Befähigung erhalten, also ich habe Training, Coaching erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Führungskraft actively disengaged ist, halb so hoch. Also wir können die Frustration bei Führungskräften halbieren, indem sie einfach unterstützt werden, indem sie geholfen werden. Weil ich muss es immer wieder sagen, auch wenn Führungskräfte relativ schlecht führen weltweit, wir haben noch kaum Führungskräfte erlebt, die morgens aufstehen und sagen, ich will schlecht führen. Das ist wirklich immer teilweise eine Frage von Können, eine Frage von Wollen. Und da müssen Unternehmen auch mehr machen.
Wir gehen gleich auf die Handlungsempfehlungen auch für die Führungskräfte und auch nochmal auf die Zahlen mit den Workshops, weil ich das auch total, ich habe mich total erschrocken, als ich das gelesen habe. Ich möchte nochmal kurz aber auf die Führungskräfte, auf die aktuelle Situation eingehen, denn euer Report zeigt ja, das Engagement der Führungskräfte ist um 3 Punkte gesunken, während der Mitarbeitenden eigentlich konstant geblieben ist. Von den Young Managern, ihr sagt unter 35, ist auch stark gesunken, diese emotionale Verbundenheit. 5 Punkte habe ich mir hier notiert. Und bei den weiblichen Führungskräften ist auch stark gesunken um 7 Punkte. Was macht das mit dir, wenn du darauf blickst? Überfordern wir Führungskräfte oder warum geht es denn aktuell so schlecht, dass halt die Zahlen bei denen so runtergehen? Wie siehst du darauf? Was ist dein Fazit?
Also es macht es mich traurig, weil die verantwortlich sind, ist so, als Wenn ich ein Auto fahre und die Batterie ist tot, brauche ich ja ein anderes Auto mit einer vollen Batterie, um meine Batterie aufzuladen. Was wir aktuell erleben, ist, dass also wir versuchen mit einer leeren Batterie andere Batterien aufzuladen. Es ist enorm schwer. Also wenn es Führungskräfte selber nicht gut geht, ist es sehr schwer, von denen zu verlangen, dass sie trotzdem Sinn vermitteln, Feedback geben, für Leute da sind.
Aber woran liegt es, dass es denen gerade nicht so gut geht, dass die Batterie anscheinend so leer ist?
Rahmenbedingungen. Also man muss einfach sagen, wir erleben gerade eine Zeit, wo der Wandel 70% der Menschen weltweit geben an, dass sie etwas bis hin zu sehr viel Disruption am Arbeitsplatz erleben. Das heißt zwar nicht, dass Disruption per se schlecht ist, aber Disruption erschwert Führung. Und wir leben im Zeitalter von Social Media, ist jetzt nicht neu, aber das hat auch einen Effekt. Also wie viel Input in Informationen wir bekommen. Wir erleben viel, you know, Sensationalism, viel Negatives, viel, also dass die Stress steigt und zum Beispiel Führungskräfte sind noch, bei denen ist der Stress, was weltweit gestiegen ist, bei denen ist sie noch stärker gestiegen. Mhm. Vor allem bei älteren Führungskräften ist der Stress wirklich gestiegen. Also das heißt, wer heute Menschen führt, muss sich mit viel mehr Themen beschäftigen als vor 20 Jahren.
Durch KI noch, ne?
Jetzt kommt KI, jetzt kommt irgendwie mehr Schaffen mit weniger. Mhm. Kontinuierliche Veränderungen zu erklären. Und ich, also auf deine Frage, was fühle ich, wenn ich diese Zahlen sehe bei Führungskräften? Es ist einmal, ich habe Angst vor der Zukunft, muss ich leider sagen, und ich bin eigentlich Optimist. Aber dass das Engagement von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stabil ist, darüber dürfen wir uns leider nicht allzu sehr freuen. Denn meine Erwartung, dass im nächsten Jahr das bei denen ankommt. Jetzt haben wir bei den Führungskräften mehr Stress, jetzt haben wir bei den Führungskräften weniger Engagement und sie geben das immer weiter. Es ist nur noch nicht angekommen. Ist leider meine Angst. Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich gehe heute davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder einen Drop in Engagement sehen werden, weil die Führungskräfte immer sozusagen davor gehen und deren Emotionen kommen dann irgendwann bei den Menschen an.
Kann es aber auch vielleicht daran liegen, dass wir aus den Augen verloren haben, wofür eigentlich Führungskräfte eigentlich da sein sollen? Denn ihr habt eine tolle Studie durchgeführt, eine Umfrage in 52 Ländern, was Menschen von Führungskräften erwarten. Egal, ob es in der Politik ist, in der Familie ist, da gibt es ja auch quasi Führungskräfte, oder eben in der Wirtschaft. Und ich fand es halt ganz spannend, die Antwort, ich mache es nach den Plätzen, auf Platz 1 Hoffnung, Platz 2 Vertrauen, Mitgefühl, Stabilität. Das sind also die Werte, was Menschen von Führungskräften erwarten. Schaust du und schaue ich jetzt aber in die Wirtschaft, frage ich mich, haben die Führungskräfte denn überhaupt Zeit dafür, das zu machen? Oder sind die nicht eher operativ alle beschäftigt, weil das eben von den Unternehmen erwartet wird? Ne, ihr müsst jetzt mit KI richtig umgehen, ihr müsst auch noch da operativ mit sein. Kann das ein Grund sein, dass wir so ein bisschen aus den Augen verloren haben, wofür eigentlich Führungskräfte da sind?
Also bevor ich die Frage antworte, würde ich erstmal sagen, was wir nie vergessen dürfen, ist immer, dass wir die ganze Bandbreite erleben. Also in jedes Unternehmen, in dem ich gehe, auch dort, wo viel KI-Pressure ist, es ist viel Veränderungsdruck, gibt es die Führungskräfte, die führen als Enabler, verstehen Sie? Die verstehen, wenn ich mir die Zeit nehme, um zu führen, dann kriege ich die anderen Probleme auch schneller gelöst. Die Führungskräfte erleben wir immer. Unsere Studien deuten darauf hin, dass 18% der Menschen, die in Führungspositionen sind, das automatisch mitbringen. Sie erkennen Führung nicht als zusätzliche Aufgabe, sondern als Hebel, um die anderen Ziele zu erreichen. Zu viele Führungskräfte denken aber nicht so, weil man es denen nicht beigebracht hat, weil sie nicht dafür incentiviert werden. Und was machen sie, wenn es hart auf hart kommt? Dann geht man lieber ins Machen. Das, wo ich irgendwie Kontrolle drüber habe. Menschen sind weird. So, da weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Und wir erleben es. Es wird weniger kommuniziert, wenn es hart auf hart kommt. Es wird weniger den Dialog gesucht in den Momenten, wo es erst recht notwendig ist. Also das heißt, erstmal dürfen wir nicht davon ausgehen, dass es automatisch so, sondern das ist auch also sehr individuell. Erstens. Das Zweite ist, was die Studie uns sagt, das ist das Follow-up-Studie zu einer Studie, die wir schon vor Jahren gemacht haben, was wir wissen wollten. Was sind die emotionalen Bedürfnisse? Welche Emotionen muss ein Führungskraft oder ein Leader in irgendeiner Form vermitteln, damit ich diesen Mensch folgen möchte? Ja, also wenn ich Führungskraft bin, aber habe nicht Menschen, die mich folgen, dann habe ich eigentlich nur einen Titel. Aber was die besten Führungskräfte auszeichnet, sind Menschen, die sie freiwillig folgen, weil sie an den glauben. Und damals haben wir festgestellt, dass es um diese vier Emotionen geht. Hoffnung, Stabilität, Vertrauen und Mitgefühl. Und was wir jetzt in der aktuellen Studie gesehen haben, ist, dass Hoffnung wirklich viel, viel, viel wichtiger geworden ist. Bei all den Veränderungen, bei all dem Stress und Drama in der Welt sind Menschen noch mehr auf der Suche nach Hoffnung von ihren Führungskräften, als das vorher in der Fall war. Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass es uns nicht gelingt, so viel Hoffnung in Menschen zu erzeugen, damit einhergeht, dass wir das Thema nicht mehr priorisieren, sondern ich glaube eher, wir könnten es nie besonders gut. Also die meisten, das habe ich dir, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, die meisten Menschen in Führungspositionen kommen in Führungspositionen nicht, weil sie gut und gerne führen, sondern aufgrund von anderen Fähigkeiten. Das heißt, wir hatten schon immer so eine absolute Mehrheit an Führungskräften, die eigentlich nicht gut und gerne führen. Wenn alles gut läuft, kommt man auch mit schlechter Führung weit. In schwierigen Zeiten muss ich noch mehr Hoffnung vermitteln. In schwierigen Zeiten muss ich noch mehr zuhören, muss präsent ich noch sein, mehr präsent sein. Und was passiert? Die Führungskräfte, die sowieso gut waren, die gehen auf in diesen verrückten Zeiten. Wir sehen es auch in den Daten, das sind die Teams, wo Engagement dann sogar steigt, obwohl man Abfindungsgespräche führen muss, obwohl man vielleicht sogar Leute gehen lassen muss, obwohl es so viele Probleme geht. You know, they rally, die kommen zusammen und sagen, okay, wie machen wir das zusammen? Und in die Teams, wo Führung eben nicht stattfindet, und das sind nun mal leider sehr, sehr, sehr viele Teams, da verschlechtert sich die Lage. Und da ist, ich würde nicht sagen, dass die Erwartungen nicht sich verändert haben, sondern da kommt man einfach mit Nicht-Führen durch.
Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, du bist der Arzt, da liegt jetzt der Arztbericht, du hattest die Diagnose, stabile, schlechte Lage. Was wäre jetzt deine Therapie? Was wären jetzt so deine ersten Handlungsempfehlungen? Wir haben schon gehört, die Führungskräfte, 56% der Führungskräfte haben nicht eine Schulung erhalten. Ne? Also jede zweite Führungskraft hat keine Basisschulung erhalten, wie man führen soll. Was wäre jetzt so deine ersten Handlungsempfehlungen, die du Unternehmen, HR-Verantwortlichen an die Hand geben würdest und würdest sagen, um jetzt eben Menschen mehr in diese emotionale Verbindung zu bringen, sollten wir XY tun oder können wir das tun?
Vielleicht das Wichtigste ist genau das, was du angesprochen hast, also Menschen zu befähigen, Menschen zu helfen. Also wenn ich von jemandem erwarte, dass sie die Verantwortung übernehmen für andere, dann sollte man diese Leute dann auch befähigen, dies zu tun. Ist einfach, alles andere ist unfair. Und zu viele Führungskräfte werden da recht unfair behandelt, weil man ihnen sagt, jetzt Coach. Aber die Vorstellung, dass wir alle einfach von Natur aus gute Coaches wären, ist einfach eine Lüge. Die meisten von uns können es nicht. Das ist absolut ein wichtiger Baustein. Aber daneben gibt es, würde ich sagen, andere Sachen, die man machen soll. Und zwar vielleicht häufiger zum Arzt gehen, wenn wir bei dem Bild bleiben. Sich häufiger diagnostizieren. Wie häufig ich von Unternehmen höre, ach ja, nee, das scheint zu laufen, dann sage ich, okay, dann mache ich doch mal eine Diagnose, einfach mal zu verstehen. Und dann sagen die, ja, sieht doch nicht so schlecht aus. Ich sage, nee, das ist damit, seid ihr verglichen mit 1000 Unternehmen im untersten Quartil. Und also die Diagnose findet häufig nicht statt oder nicht gut genug statt.
Haben viele auch Angst davor, vor der Diagnose?
Ich wollte gerade sagen, ich wollte genau darauf eingehen, dass wir auch die Realität auch häufig schön rechnen oder schön reden. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele Unternehmen zum Beispiel auf Befragungen setzen. 80% von Unternehmen setzen auf Mitarbeiterbefragungen als Instrument, um ihre Kultur positiv zu gestalten. 2/3 der Unternehmen sind extrem unzufrieden damit. Und wenn ich mir aber anschaue, wie häufig diese Diagnosen durchgeführt werden, einfaches Beispiel, dass man eine Befragung durchführt, sagt, wir sagen 5-Punkter-Skala, ich nehme die 5 und die 4 und führe sie zusammen und sage, das sind favorable ratings. Ich mal sage, warum rechnet ihr euch das Leben schön? Die Realität ist, jemand, der eine 4 gibt, verhält sich grundlegend anders als jemand, der eine 5 gibt auf die Frage. Und trotzdem ist es in den meisten Unternehmen so, dass auch in Befragungen, und wir sind da immer die Outsider und man sagt immer, ihr seid zu hart bei Gallup, warum wollt ihr immer so? Aber ich sage immer, wenn ich dir die Frage stellen würde, wie sehr liebst du deine Frau auf einer 5-Punkte-Skala? Glaubst du, dass deine Frau eine 4 und eine 5 gleich gut finden würde? Für alle, die verheiratet sind, die Antwort ist klar, nein, weil es einen Unterschied gibt. Und wir sehen auch, dass die Verhaltensweisen anders sind. Also das heißt, die Methodik die häufig verwendet wird, werden Methoden, die in Unternehmen häufig verwendet werden, schaffen nicht ausreichend das Sense of Urgency. Dann wird auch da keine Energie in der Richtung fließen, um an die Themen heranzugehen. Deswegen eine gute Diagnose und eine Befähigung der Führungskräfte, um an die Themen zu arbeiten, würde ich sagen, sind zwei Punkte. Ich meine, es sind noch 100 andere Sachen, die ich nennen könnte.
Aber die Frage ist ja auch, mit wie viel Aufwand, mit wie viel Kosten kriege ich ein gutes Ergebnis? Und ich finde, wenn man dir jetzt zuhört, auch unser erstes Gespräch schon, ich finde, am Ende liegt es eben bei den Führungskräften, dass man eben mit viel oder mit wenig Aufwand, aber mit einem guten Budget ja die Mitarbeitenden auch erreicht, weil einfach nochmal ein bisschen unterstützen, weil ihr habt so viele Zahlen. Ihr habt sogar eine Studie mit, jeder Zweite würde zu einem Unternehmen zurückgehen, wer freiwillig das Unternehmen verlassen hat, wenn er eine neue Führungskraft bekommen würde. Ja, also daran sehen wir ja auch zum Beispiel, dass es sich eben lohnt, in die Führungskräfte zu investieren, weil die das eben an die Mitarbeitenden weitergeben können. Oder auch 26% der Befragten in Deutschland können im Feierabend nur abschalten. Das ist ein Rückgang um 10% verglichen mit 2021. Also die Menschen haben anscheinend mehr Probleme im Feierabend abzuschalten. Auch da helfen ja dann wieder Führungskräfte, die eben ein gutes Vorbild sein können, für die Mitarbeitenden zu sagen, hey, ab 20 Uhr oder 18 Uhr, je nachdem, ist auch Feierabend und ich will nicht, dass du mir noch eine E-Mail schreibst oder dass du irgendwie in Gedanken beim Unternehmen bist. Also ich finde es, ja, man soll nicht auf den Führungskräften rumreiten, aber das ist ja eine potenzielle Zielgruppe, mit wenig Aufwand großen Output zu erreichen.
Also ich freue mich, dass heute nicht ich der Führungskräfte-Basher bin, heute bist du es, also lass die armen Führungskräfte in Ruhe. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wir kommen nicht, also wenn wir über Kultur, wenn wir über Motivation, Moral und Wohlbefinden bei der Arbeit sprechen, kommen wir an die Führungskräfte nicht vorbei. Es gibt niemand anderen. Und deswegen bin ich 100% bei dir. Also und die Daten, die du da gibst, alles richtig. Wenn die Führungskräfte das nicht machen, wird es nicht funktionieren. Dennoch, keiner ist damit geboren oder es gibt Ausnahmen. Also unsere Studien sagen, dass bis zu 10% der Menschen weltweit einfach geborene Führungskräfte sind. Ich weiß, das hört auch nicht jeder gerne, aber es gibt Menschen, die einfach schon als Kind in so ein Führungspotenzial, also Talent hatten. Und das ist nicht was super sexy ist. Das heißt, Interesse an Menschen, das heißt, sich wohlfühlen, damit Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, sehr strukturiert und prozessorientiert zu sein. Gute Führung ist nicht nur das Chakra. Gute Führung ist Disziplin. Gute Führung ist strukturiert. Gute Führung ist viel Dokumentation. Was die besten Führungskräfte machen, sie schreiben Sachen auf, sie merken sich Sachen, sie erinnern sich an Sachen. Und die meisten von uns bringen das nicht natürlich mit. Und wenn wir da nicht genug in diese Menschen investieren, sie nicht genug motivieren, genug Anreize schaffen, wenn das nicht genug vorgelebt wird, dann finde ich es in der Tat ein bisschen unfair, immer wieder auf die Führungskräfte zu schauen und sagen, ihr müsst es machen, wenn mehr als die Hälfte uns sagt, hat mir keiner beigebracht. Mehr als die Hälfte der Führungskräfte sagen, hat mir keiner beigebracht.
Deswegen will ich gar nicht auf die Führungskräfte bashen, sondern eher die Unternehmen in die Verantwortung nehmen, zu sagen, hey, ihr habt da Menschen und eure Verantwortung und Aufgabe ist es, die zu unterstützen. Und ich hatte es im Off, hatte ich dir von einer Podcast-Folge erzählt und Philipp Hübel, ein Philosoph, und in dem Podcast ging es auch ein bisschen um Diversity und er konnte aufgrund von Studien zeigen, es gibt keine einzige Studie, Zuschauer und Zuschauerinnen können mich da gerne berichtigen, ich übernehme es aber von ihm, es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass Diversity-Workshops die Diversity in den Unternehmen verbessert haben. Also dass ein Diversity-Workshop quasi zu einer Verbesserung der Diversity geführt hat. Was aber die Diversity verbessert, sind zum Beispiel Mentorships, also zum Beispiel weiße Männer, die Frauen in Führungspositionen bringen und die dann unterstützen und begleiten. Also so ein Fellowship, so ein Mentoring. Und als ich das dann so gehört habe, habe ich mich so gefragt, brauchen wir das vielleicht auch bei den Führungskräften noch viel mehr? Ja, ne, Workshops, schön und gut, aber werden die auch wirklich von anderen Führungskräften begleitet, unterstützt? Werden die richtig gecoacht? Oder werden die in Anführungsstrichen alleine gelassen und gesagt, hier ist ein Trainer, hier ist ein Coach, der trainiert dich jetzt einen Tag und dann wollen wir, dass du es kannst. Also ich hatte mich gefragt, einerseits in die Workshops investieren, vielleicht aber auch in dieses Fellowship-Mentoring. Habt ihr euch damit mal so ein bisschen beschäftigt, was da am meisten eine Wirkung hat auf die Führungskräfte?
Also es ist immer eine Kombination. Ich würde es nicht nur auf eine Sache sagen, okay, hier Mentoring funktioniert, you know, Coaching funktioniert. Also da gibt es unterschiedliche Facetten und abhängig davon, was die Herausforderungen sind, kann die richtige Lösung sehr unterschiedlich aussehen. Einige Führungskräfte tun sich besonders schwer mit, you know, Konflikt solving. Mhm. Andere Führungskräfte tun sich besonders schwer damit, negatives Feedback zu geben. Andere Führungskräfte tun sich schwer, wirklich Connections aufzuzeigen, wie Sachen zusammengehören. Deswegen, ich würde da nicht, es gibt nicht die eine Lösung, aber was auf jeden Fall stimmt, und das ist, glaube ich, auch dein Punkt, ist, dass Learning und Development, also das Thema Entwicklung von Fähigkeiten, von Kompetenzen, eine der wichtigsten Dimensionen ist in den kommenden Jahren. Dort, wo man Zeit steckt in der eigenen Entwicklung, wo man motiviert wird, in die eigene Entwicklung Zeit zu investieren, wo man das vorgelebt bekommt, wo man auch die Ressourcen bekommt, das werden die Führungskräfte sein, die wirklich besser werden. Und ich glaube, die besten Unternehmen und Organisationen werden da wirklich so einen Flippenteppich haben, wo man sagt, okay, an dieser Stelle ist Coaching notwendig, hier muss man sogar vielleicht Workshops moderieren, hier gibt es vielleicht so eine Learning Journey, wo man wirklich kontinuierlich dazu lernt. Aber eben auch, wir müssen auch Anreize schaffen. Wir müssen auch Verantwortlichkeit sicherstellen. Ich erlebe einige der besten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, weil sie sagen, die Qualität der erlebten Führung ist einer der Faktoren, die berücksichtigt werden, wenn es um Promotions geht, um Beförderung. Weil in zu vielen Unternehmen ist das ja kein Faktor. Ob ich befördert werde, hängt nur von anderen KPIs ab. Und dann habe ich vielleicht gute KPIs, aber wie ich da hingekommen bin, war durch miserable Führung, durch counterproduktive Führung. Und dann habe ich kurzfristig gute Zahlen und dann werde ich befördert. So. Also das heißt, auch die Rahmenbedingung muss gute Führung motivieren und ermöglichen. Und dann kann man gucken, welche Learning and Development Möglichkeiten haben wir. Also, und da gibt es wirklich so viel Gutes. KI wird dann noch mehr möglich machen. Wir bei Gallup setzen auf einen individualisierten Ansatz mit dem Stärkenansatz. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber geredet
haben. Im ersten Gespräch, aber noch nicht über die KI. Aber im ersten Gespräch haben wir sehr ausführlich über den Stärkenfokus
gesprochen. Also das ist ein Ansatz, den wir bei unseren Learning-Angeboten nutzen, wo man sagt, wie kann man das Thema Entwicklung individualisieren? Mhm. Also der Weg hin zu einer guten Führungskraft wird für mich nicht so sein wie für dich, weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Wie helfen wir jedem seinen Weg hin zu einer guten Führungskraft zu finden? Also da gibt es wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten und ich glaube, Unternehmen müssen da einfach etwas komplexer denken.
Aber jetzt hast du schön die Brücke zum letzten Thema gebracht, denn zuständig und verantwortlich dafür ist ja die HR-Abteilung, die Personalentwicklung, ne, die dafür verantwortlich ist, das auch umzusetzen in Unternehmen. Und da fand ich es spannend. Ich habe es erst in der Recherche gefunden, dass ihr anscheinend auch da jetzt sehr umtriebig seid. Denn ihr habt mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung State of HR, auf Human Resources, habt ihr eine Studie durchgeführt im Anfang des Jahres, also rückwirkend auf das letzte Jahr. Und da fand ich es total spannend, dass laut eurer Umfrage 61% der HR-Mitarbeitenden bestätigen, dass sie an der Unternehmensstrategie beteiligt sind. Mhm. Aber nur 17% haben das Gefühl, den Unternehmenserfolg zu beeinflussen. Also, dass sie wirksam sein können, dass sie etwas verändern können. Was hat das mit dir gemacht, als du diese Zahlen gesehen hast oder gelesen hast?
Also, ich hoffe, meine ganzen HR-Freunde und Freundinnen da draußen nehmen es mir nicht übel. Aber für mich war es, das ist ja, was ich jeden Tag erlebe. Also, in viel zu vielen Unternehmen.
Was erlebst du genau?
Nämlich, dass der Wert oder der Beitrag von HR eigentlich nicht wirklich greifbar ist. Also wie häufig ich in Terminen komme, wo es dann heißt, ach ja, now we do the HR stuff und dann schmunzeln alle, ha ha ha. Und ich meine, ich bin in dieser Industrie seit fast 20 Jahren und ich krieg's mit, dass wir seit 20 Jahren drüber reden, ja, HR needs a seat at the table, wir müssen die HR-Themen wirklich nach vorne bringen. Und ich erlebe übrigens hervorragende Beispiele von Personaler und Personalerinnen, die das hinkriegen. Aber im Großen und Ganzen deckt sich das schon mit meiner Erfahrung auch, dass der Beitrag von HR sowohl von HR als auch von anderen Funktionen nicht unbedingt anerkannt oder wahrgenommen wird. Und da gibt es Gründe dafür, und zwar ist vorhin ja schon angesprochen, das Thema, was kann man dagegen machen? Man muss das Thema auch quantifizieren. Wenn wir über Wertschätzung, Anerkennung, Coaching, Kultur reden, das sind alles Themen, die sich so weich vorkommen. Also ich empfehle alle Personalvorständen, mit denen ich zu tun habe, sagen, quantify the impact. Welchen Wert hat Führung bei euch? Und das lässt sich messen. Ich weiß, viele denken immer, ja, das ist ja nicht greifbar, kann man nicht messen, das stimmt nicht. Und wer da Unterstützung braucht, meldet euch bei mir. Das ist nicht Rocket Science. Es ist viel einfacher als viele anderen Sachen, die wir wirklich Welt machen. Aber wenn wir es nicht quantifizieren, bleibt es immer so nice to have. Und ich arbeite mit einem großen Handelsunternehmen, wo wir ein Kennzahl genutzt haben, Schwund. Ich weiß nicht, ob du diesen Kennzahl kennst. Schwund ist es, oder Inventardifferenz, sagt man ja, dann. Genau. Inventardifferenz klingt sehr, sehr, sehr viel netter. Und in diesem Unternehmen haben sie einen Schwund, durchschnittlichen Schwund von 2,3% in den rund 8000 Filialen. Wir reden über hunderte Millionen Euro Unterschied. Ja, also, und wir stellen fest, bei denen die Stores, also die Filialen, wo die Leute engaged sind, hatten 32% weniger Schwund. Und dann haben wir das zusammengerechnet und in diesem Unternehmen wurde dieses CFO auch unser Culture Champion. Als er die Zahlen gesehen hat, hat er gesagt, warte mal, okay, stop, wait, pa, show me this again. Haben wir durchgegangen, hat er gesagt, hat er erstmal hinterher gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Dann haben wir es gemacht und wir haben 2 Jahre gebraucht, muss ich ehrlich sagen, um ihn wirklich am Ende wirklich abzuholen. Wir mussten 2 Jahre warten. Also wir sagen sowohl eine kausale Zusammenhang als auch eine Korrelation zwischen Schwund und Engagement. Aber solche Analysen machen meine HR-Freunde leider viel zu selten. Das heißt, wir machen das Richtige, weil wir es für richtig halten. Um mal was Positives zu sagen, 87% der Menschen in HR, trotz ihrer Frustration, geben an, auch wenn ich neu starten würde, würde ich wieder in HR. Ich glaube an die Wichtigkeit dieser Arbeit. Die Überzeugung ist da. Aber häufig ist manchmal dieser Überzeugung das Problem. Weil wir so überzeugt sind, glauben wir häufig nicht, dass wir es empirisch beweisen müssen. Weil es ist so, ist doch klar, dass Wertschätzung so richtig ist. Ja. Nein, es ist nichts klar. Wäre es so klar, würden es alle machen. Wir machen es aber nicht. Also wir müssen hier, ich sage immer, HR muss ein bisschen mehr saleslastiger werden, ein bisschen mehr verkaufen. Wir müssen unser Instrumente verkaufen. Wir müssen abholen, wir müssen überzeugen, wir müssen Beweise vorlegen. Und HR macht das leider viel zu wenig. Aber es ist auch, muss ich auf der anderen Seite sagen, es ist ein bisschen so Henne und Ei. Mhm. Teilweise traut sich HR nicht, weil HR in der Tat viel fertig gemacht wird, muss man einfach sagen. Ich habe angefangen, jedes Mal, wenn ich in einem Film irgendwas Negatives über HR höre, schreibe ich es auf. Also ich bin schon bei einigen Seiten, ja. Ich hoffe, irgendwann mache ich vielleicht ein Buch draus. Ich glaube, dass das Bild oder die Wahrnehmung von HR wird auch einfach durch die Social Media, Filme, Musik. HR wird immer nur erwähnt, wenn es um Blödes geht, wenn es um Negatives geht. Mhm. Wir reden nie über HR in einem positiven Zusammenhang. Und natürlich, wenn nonstop negativ über mich geredet wird, dann traue ich mich gar nicht mehr so viel. Dann ist das so ein Teufelskreis. Ich glaube, dass HR sich da leider in diesem Teufelskreis befindet. Ich will aber auch sagen, es gibt da große Unterschiede. Mhm. Also ich erlebe Unternehmen, wo HR nicht nur ein Seat at the Table hat, sondern the Leader at the Table ist. Und ich erlebe Unternehmen, wo HR nicht mal eingeladen wird. Also da gibt es wirklich eine große Bandbreite. Aber was die State of HR in Deutschland Studie mit der DGFB aufgezeigt hat, ist viel Leidenschaft bei den Personalern und Personalerinnen und wenig Anerkennung und Wertschätzung für deren Arbeit. Mhm. Und das ist schade.
Und das zeigt dann auch so ein bisschen ja die 2 Seiten der Medaille. Auf der einen Seite die HR-Menschen, die vielleicht ein bisschen saleslastiger werden dürfen und müssen und können. Mhm. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein CEO und andere Vorstände, die Arbeit dann auch wirklich zu schätzen wissen. Weil ich glaube, das passiert ja auch in vielen Unternehmen. Du hast die richtigen Menschen in HR, die es nach vorne treiben wollen, die eventuell auch es beweisen wollen, wie gut wir sind. Aber es wird eben gar nicht von den anderen Menschen gesehen oder die wollen es gar nicht erst sehen. Ne? Also es ist ja auch wieder so die 2 Seiten der Medaille.
Absolut.
Wie auch bei dir, ne? Du hast 2 Jahre gebraucht, um den CEO quasi, ne?
Aber ich hatte einen Plan. Ja. Also ich hatte einen Plan, der 2 Jahre dauert, was so lange, aber ich brauchte halt eben die Data-Punkte über 2 Jahre, um den Business Case zu machen. Aber dann war ein Business Case da, zu sagen, okay.
Ja, wir brauchen Daten,
Das kostet uns fehlendes Vertrauen in unser Teams. Das kostet uns fehlende Wertschätzung. Das kostet es uns, wenn Leute kein Feedback erhalten, dass man es wirklich quantifiziert. Dann sagen wir, okay, wie viel davon können wir zurückgewinnen? Und dann ist da auch mal ein Business Case. Dann ist das nicht, wir arbeiten an unserer Kultur. Nein, wir steigern unsere Liquidität, unser Cashflow. Und das braucht das Unternehmen, damit sie Investitionen vornehmen können, die sie wollen. Und also das muss einfach gemacht werden. Und ich will jetzt nicht kein Führungskräfte-Bashing, aber ich will auch kein HR-Bashing betreiben. Aber die Arbeit habe ich in den wenigsten Unternehmen gesehen, dass man da wirklich systematisch den Mehrwert von HR wirklich quantifiziert. Das machen wir nicht genug. Und ich glaube, dort, wo es gemacht wird, holt man in der Regel die Business Leader dann auch ab, weil das ist ja deren Welt. Deren Welt ist Performance, Kennzahlen. Und wenn du den, also erlebe ich immer wieder, wenn man dann zeigt, this is what you're leaving on the table. Das ist das, was an möglicher zusätzlicher Produktivität da liegt. Wir haben jetzt zum Beispiel in dem State of the Global Workforce, also anhand unserer Analysen, diese 2% Drop in Engagement, das Engagement um 2% Punkte nach unten gegangen ist. Das ist ein Produktivitätsverlust von 450 Milliarden weltweit. Und wir versuchen es wirklich kontinuierlich zu gucken, welcher Einfluss, also was bedeutet 1% mehr Engagement? Und in einem Unternehmen kann man sehr gut machen, mit den eigenen Kennzahlen sogar. Wenn man es dann aber also extrapoliert und für die ganze Welt schaut, gibt es so viele verschiedene Kennzahlen, wo der Zusammenhang mit Engagement immer wieder erkennbar ist. Und diese 450 Milliarden sind meiner Meinung nach eine konservative Schätzung, was es bedeutet, dass so viele Millionen mehr Menschen oder weniger Menschen emotional gebunden sind. Das sind mehr Fehltage, das sind mehr Fehler, das sind mehr Quality Defects, das ist mehr ungewollte Fluktuation, das sind mehr Kunden, die sich beschweren, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht freundlich waren. Und. Im Einkauf sehen wir es aktuell, haben wir eine Studie gemacht kürzlich, wo Einkäufer, die emotional gebunden sind, gehen mit Lieferanten miserabel um. Und das ist nicht, weil Einkäufer einfach immer böse Menschen sein müssen, sondern weil sie selber emotional nicht gebunden sind und dann lassen sie die Frust raus auf den Lieferanten. Die Lieferanten gehen aber mit ihrer innovativen Ideen dann nicht zu dem Unternehmen, sondern zu anderen Unternehmen. Da hat das Unternehmen gerade vielleicht irgendein hochinnovatives Produkt, ist denen durch die Hände gegangen, den sie vielleicht sonst hätten kriegen können. Also der Performance-Impact von Führung, den mussten wir immer wieder zeigen. Das versuchen wir mit genau so einer Studie, dass einfach eine Klarheit da ist. Das ist nicht nice to have. Es geht hier nicht um die Hippie Peace and Love Seite, finde ich genauso wichtig, aber es geht hier um Produktivität.
Du hast ja eben angesprochen, dass du bist schon 20 Jahre im Business und ich habe so das Gefühl, dass wir ja schon seit Jahren, seit mindestens Corona, aber auch schon vorher über diese Themen sprechen. Ne, die Arbeitswelt in Anführungsstrichen muss sich verändern, Führung muss sich ein bisschen verändern, HR muss den Sitz am Tisch bekommen und. Und jetzt zeigt ihr seit 2001 ja die Lage der Arbeitswelt global auf und eigentlich ändert sich ja nicht 100% etwas. Du hast ja gesagt, stabil, schlechte Lage. Und ich habe mich gefragt, woran liegt's? Reden wir noch zu wenig darüber? Ist die Not noch nicht da? Also geht's uns immer noch zu gut? Sind wir immer noch zu gemütlich, also jetzt in Deutschland gesehen? Was ist so dein Fazit? Warum geht die Kurve nicht hoch? Obwohl ja, wir haben eben noch drüber gesprochen, es so viele New Work-Konferenzen und Summits und gibt. Aber wir sehen es ja noch nicht. Woran liegt's? Warum?
Also, das fand ich jetzt gemein von dir, dass du mich jetzt zwängst, mich nur auf Deutschland zu fokussieren. In der Tat, in Deutschland erleben wir wirklich, seit 20 Jahren tut sich wenig und jetzt sogar negativ. Weltweit sieht das Bild anders aus. Also weltweit, vor fast 20 Jahren waren es 12% der Menschen, die mit Herz und Verstand bei der Sache waren, engaged zur Arbeit gegangen sind. Aktuell, also letztes Jahr waren es noch 22%, jetzt liegen wir bei 21%. Mhm. Also das ist eine positive Entwicklung. Also und das ist also viel Arbeit von sehr vielen Menschen, hoffentlich auch viele Zuhörer hier, die da viel Zeit reingesteckt haben in Führung, in Coaching, in TED-Talks, in Konferenzen und so weiter. Deswegen global sehen wir schon eine positive Entwicklung. Warum kommen wir trotzdem nicht voran? Zwei Gründe. Erstes Grund ist, das Ziel, was wir hier nachfolgen, Engagement, ist nicht ein Ziel wie in ein normales Rennen, wo man genau weiß, wo das Ende ist. Diese Zielgerade, nennt man das, glaube ich, verschiebt sich leider. Weil diese Zielgerade hängt auch von unseren Erwartungen ab. Und ich nehme immer meinen Vater als Beispiel. Mein Vater hat sich mal über mich lustig gemacht vor 20 Jahren, als ich irgendwie so war, ja, ich muss irgendwie meinen Passion finden und meinen Purpose. Er hat gesagt, what is wrong with you people? Get a job that pays the bills. What is wrong with you? Mein Vater hat diesen Suche nach Sinn und Purpose nicht verstanden. Die Erwartung gab es in seiner Generation nicht. Also so hat er einfach nicht gedacht. Das heißt, was es bedeutet, sich wohl bei der Arbeit zu fühlen, hat sich auch verändert. Also nicht, weil wir Menschen anders geworden sind, sondern weil wir es uns erlauben können. Vorher hat ein McDonald's gereicht, damit ich happy bin, vor 20 Jahren. Heute muss es mehr sein, weil ich einfach mehr gesehen habe, mehr gelernt habe, mehr Möglichkeiten habe. Und wenn wir bei der Arbeit reden, you know, früher war man dankbar, einen Job zu haben, dass man da einfach ewig geblieben. Und heute weiß man eigentlich, also in Deutschland zum Beispiel, sagen über 50%, eigentlich gibt es Jobs woanders. Ich konnte woanders Jobs finden. Weltweit sind es auch über 50%, die sagen, ich konnte eigentlich woanders Jobs finden. Das heißt, die Möglichkeiten sind da. Und weil die Möglichkeiten da sind, ändert sich auch unser Anspruch. Das heißt, das ist ein Grund, warum ich glaube, dass die Qualität der Führung in den letzten 20 Jahren wirklich besser geworden ist. Wir kriegen nur keine Anerkennung dafür, weil die Erwartungen sich auch verändert haben. So.
Auch an die Perfektion, ne? Das ist gerade, wenn man in der Psychologie unterwegs ist, Perfektion so gerade ganz, ne? Wir wollen der beste Vater sein, der beste Liebhaber sein, wir wollen der Beste im Sport sein, der Beste auf der Arbeit. Also, ne, wir haben so dieses Bild dieser Perfektion.
Es wird immer schwieriger.
Und wenn dann auf der Arbeit etwas fehlt, in Anführungsstrichen, sind wir sofort, nee, das ist kein guter Arbeitsplatz, ich gehe woanders hin.
Und auch die Erwartung, was Anerkennung ausgeht, zum Beispiel, was wir in den globalen Studien auch sehen, ist dieser Fokus auf Stärken, so wie stark der Wunsch ist, mein Vorgesetzter, mein Coach soll sich mit meinen Stärken auseinandersetzen. Das war vor 20 Jahren nicht so. Und heute ist das eine Erwartungshaltung. Und wenn ich ein Feedback, wenn ich ein Gespräch führe, wo man mir nicht sagt, was ich gut gemacht habe, ist das schon ein Grund zu sagen, ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist. Also einmal haben sich unsere Reference-Punkte, unser Reference-Point hat sich verändert. Das macht es schwieriger, das ist ein Grund. Das zweite ist, dass wir, obwohl wir viel über diese Themen reden, obwohl sie, you know, people are most important priority und. Das haben wir alle schon 100-mal gehört. Wenn man aber dann wirklich guckt, was priorisiert wird. Es ist bis heute noch so, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in Führungspositionen angeben, ich bin in der Position gekommen, weil ich Expertise habe in einer Nicht-Führungsrolle, weil ich lang genug dabei war. Also viele Sachen, die mit meinen Führungskompetenzen und meinen Eignungen gar nicht zusammenhängen. Das heißt, auch die Systeme, obwohl wir viel reden, die Systeme haben sich nicht verändert. Mein Lieblingsbeispiel, über das ich immer wieder spreche, ist Expertenlaufbahn. Alle Unternehmen reden, seit meiner ganzen Karriere höre ich, wie Unternehmen darüber reden, wir brauchen Expertenlaufbahn. Aber, und viele Unternehmen behaupten, sie hätten es auch. Aber wenn ich in all die Unternehmen reinkomme, schaue ich, ach so, ihr habt 20 Leute, die in Expertenlaufbahn sind, in einem Unternehmen mit 50.000 Menschen. So, das heißt, sehr viele Leute in Führungspositionen, wenn sie alle nicht laut sagen, wollen gar nicht führen. Führen macht denen keinen Spaß. Und bis wir solche Grundfehler auch lösen, wen machen wir zum Führungskraft? Wie entwickeln wir Führungskräfte? Wofür halten wir sie verantwortlich? Was incentivieren wir? Wir mussten auch am System arbeiten. Und sehr häufig arbeiten wir da eher oberflächlich dran und haben ein paar tolle Präsentationen und tolle Poster und tolle Messages. Wenn man dann wirklich dahinter guckt, hat sich leider zu wenig verändert.
Verstehe. Um wieder in der Sprache des Arztes, wir behandeln die Symptome, aber wir haben noch nicht die Ursache richtig behoben. Also wir haben sie gefunden jetzt vielleicht, aber ne, jetzt geht es darum, die zu beheben. Bist du denn zuversichtlich? Hast du Hoffnung? Du hast ja eben schon gesagt, du erwartest eigentlich im nächsten Jahr aufgrund, dass es den Mitarbeitern einen Ticken schlechter geht, weil das so ein bisschen von den Führungskräften ja an die so weitergegeben wird. Aber bist du trotzdem zuversichtlich und voller Hoffnung, dass wir eine Arbeitswelt schaffen, in der mehr Menschen sich emotional verbunden fühlen zu den Unternehmen?
Also die Antwort auf die Frage ist leider tagesformabhängig bei mir. Ich bin da sehr ehrlich. Ich habe kürzlich erst mit einer Kundin gesprochen, Personalvorständin von einem großen Konzern. Sie sagt, Pav, deine Arbeit muss dir doch so viel Spaß machen. Du bist so leidenschaftlich. Ich so, weißt du, manchmal stehe ich morgens auf und denke, ich will nicht mehr. Wenn man einfach sieht, wie wir nicht vorankommen bei so vielen Themen und Knowledge is a curse und bei Gallup arbeitet, weiß automatisch viel, weil wir so viel Daten, so viel Informationen, so viel Studien und in all dem Wissen steckt auch eine Menge, was einem sehr traurig macht, wenn man einfach weiß, es geht nicht nur um Führung, es geht um die Qualität der Leben, die wir führen. Es geht darum, mit welcher Energie wir nach Hause zu unseren Familien gehen. Es geht darum, mit welcher Selbstwertgefühl wir durchs Leben gehen. Und wenn man sieht, wie viel Prozent der Menschen weltweit sich selber so wenig zutrauen. Dann kann man sagen, die Menschen haben ein Problem. Aber wenn man genau guckt, sieht man, sie werden nicht anerkannt bei der Arbeit. Sie kriegen keine klare Aufgaben, keine klare Erwartungen. Deswegen sind sie verunsichert.
Hat sich übrigens sogar verschlechtert. Das hat mich ja total schockiert im letzten Gespräch, als wir gesprochen haben und du gesagt hast, 45% der Mitarbeitenden wissen nicht, was von denen verlangt wird. Jetzt, 2024, sind wir bei 55%, also 10% sogar noch gestiegen, die zur Arbeit gehen und nicht wissen, was von denen verlangt wird.
Und das macht mich an manchen Tagen nicht besonders zuversichtlich und doch sehr, sehr, sehr traurig. Aber dann habe ich Gott sei Dank immer wieder Tage, wo ich mit Unternehmen arbeite und einfach sehe, mit welcher, wie ernst sie die Themen nehmen, dass sie aktiv daran arbeiten. Und davon gibt es sehr, sehr viel.
Hast du eigentlich ein Beispiel, ein Unternehmen, dem es gerade sehr gut gelingt, was du auch jetzt namentlich vielleicht erwähnen kannst, oder in welche Länder? Weil viele Menschen wollen ja immer so ein bisschen, ne, Inspiration, sich irgendwo vielleicht was abschauen. Gibt es da irgendwie ein Unternehmen, ein Land, von dem wir, bei dem wir hochgucken können und sagen können, da können wir einiges von lernen?
Ich bin mal ein bisschen provokativ und sage, also provozierend, und sage, die Emiraten, die Arabischen Emiraten. Ich weiß, wir in Deutschland schmunzeln und sagen, was, wie, was? Die investieren viel in Führung, die investieren viel in Kommunikation, die investieren viel in Kultur. Und ich arbeite auch dort viel und erlebe, dass einfach dort eine andere Pressure da ist. Nicht nur was Performance angeht, sondern auch was Führung angeht. Und hier ist Pressure, was Performance angeht, aber nicht so, was Führung angeht. Also, und man sieht auch, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist das einer der Länder, wo wirklich eine positive Entwicklung erkennbar ist. Jahr für Jahr werden sie immer besser, wenn es darum geht, was ist denn die Qualität der erlebten Führung. USA muss man immer wieder als Beispiel nehmen, auch wenn wir damit nichts anfangen können, mit dieser Everything is Awesome-Kultur. Aber sie haben eine Kultur, die viel lobt, viel anerkennt, viel feiert, Menschen Mut macht. Das fängt aber schon in der Schule an bei denen. Das ist nicht nur amerikanisch, aber da können wir was von lernen. Paar Unternehmen, die ich nennen darf, ein Unternehmen, was sehr erfolgreich ist, ist Circle K. Es ist ein amerikanischer Tankstellenbetreiber. Sie sind jetzt gerade nach Deutschland. Die haben hier in Deutschland gerade total übernommen. Also haben sich in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 3-mal verdoppelt. Also das ist ein unheimlich erfolgreiches Unternehmen. Und die legen genauso viel Wert auf People wie Purpose. Also Profit wie People. Und das funktioniert für sie recht gut. Ritz-Carlton, du hast vorhin das Thema Hotellerie gesprochen, ist ein Unternehmen, was wir, also ich rede natürlich nur über Unternehmen, mit denen wir auch gearbeitet haben, was ich auch erkennen kann. Und die haben viel in das Thema Führung und Leadership und Kultur, also Ladies and Gentlemen, Serving Ladies and Gentlemen. Und es gibt hunderte Geschichten von Ritz-Carlton Magical Moments. Mhm. Und sie machen es, indem sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da einfach Mut machen und befähigen. Einfaches Beispiel. Jeder Ritz-Carlton-Mitarbeiter und Mitarbeiterin darf zu jeder Zeitpunkt $2,500 ausgeben. Muss keine Fragen stellen. Gehst in die Rezeption, sagst, ich brauche $2,000 oder $2,500. Kannst damit machen, was du willst. Würde kaum missbraucht in deren Geschichte und würde stattdessen gebraucht, um magische Kundenmomente zu schaffen. Also Beispiel: Kunde hat was verkauft, Gast hat was vergessen im Hotel und sie war auf dem Weg zum Flieger und jemand sieht das und steigt schnell im Taxi, nimmt es mit, fährt zum Flughafen. Und dann sie im Flughafen sagt, ich glaube, ihr habt das hier vergessen. Diese Familie wird nie wieder woanders übernachten. Weil das ist ein magical Moment. So, es ist, und es gibt, das musst du mal googeln, Ritz-Carlton Magical Moments, gibt es so viel solche Stories, und sie machen es, indem sie die Mitarbeiter befähigen, die Mitarbeiter vertrauen. Ich sage nicht, dass es perfekt ist. Auch Ritz-Carlton hat sich verändert in letzter Zeit, aber dafür waren sie lange Zeit sehr, sehr bekannt. Ein Unternehmen, was lange Zeit sehr erfolgreich, also sehr erfolgreiches Unternehmen ist und was Führungskultur angeht, immer wieder Vorzeiger ist, ist Mars, das Schokoladenriegelhersteller, aber auch Tierfutter. Waren in unserer Datenbank immer mit, so die gehören zu den Unternehmen, die das mit am besten gemacht haben.
Es gibt also Unternehmen, Leuchttürme da draußen, an denen wir uns orientieren können, die eben zeigen, dass es am Ende auch lohnt, also auch wirtschaftlich lohnt. Weil viele denken ja immer, ne, das ist einfach nur nice to have, wenn es uns gut geht. Aber eben auch in schlechten Zeiten, gerade aus der Hotellerie, kriege ich dann das Feedback, da wo man an den Mitarbeitern festgehalten hat, gerade auch während Corona, und die nicht sofort gekündigt hat, dass die dann jetzt auch im Unternehmen weiterhin arbeiten und zufrieden sind. Und die Unternehmen, die sofort Mitarbeitende entlassen haben und, die haben jetzt immer noch Schwierigkeiten, neue Mitarbeitende wieder zu finden. Also am Ende wird es ja auch belohnt vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin.
Und davon gibt es wirklich viele Beispiele. Ja. Davon gibt es wirklich viele Beispiele. Ich gehöre aber nicht zu denen, die jetzt hier sitzen, behaupten, Kultur und Führung ist das A und O. Macht das richtig und alles läuft. Ich habe auch Unternehmen erlebt, die viel in Führung investiert haben, aber eben schlechte Strategien erarbeitet haben. Ja, dann können alle motiviert in die falsche Richtung laufen. Das bringt also auch nicht Sinn der Sache. Ja, das sehe ich ein. Aber all things equal macht Kultur immer einen Unterschied. Also, aber Kultur, denn Kultur löst nicht eine schlechte Strategie, ja. Denn Kultur löst nicht Marktsituationen, wenn du irgendwie vor der Ukraine-Krieg irgendwie als Expansionsplan Russland hattest, dann bringt dir Engagement auch nichts. you have a problem, your business is broken. Aber all things equal machen Kultur und Engagement immer einen riesen Unterschied. Und davon gibt es viele Beispiele, die uns das immer wieder zeigen.
Wir sind leider schon am Ende wieder angekommen. Ich hätte wieder stundenlang mit dir sprechen können, aber ich habe noch eine Frage an dich. Die abschließende Frage bei uns. Ich stelle sie dir aber ein bisschen anders, weil ich glaube, ab heute werde ich jetzt so die Frage stellen. Du weißt ja, das Motto ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es einfach nur anders machen. Das ist ja so das Motto von uns, von den Detox-Rebels. Und jetzt meine Frage an dich. Wenn du heute eine Nachricht an jeden Chef, an jede Chefin, an jeden HR-Verantwortlichen oder auch an jeden Mitarbeitenden, kannst du die Zielgruppe aussuchen, dieser Welt schicken könntest. Ja, du tippst jetzt gleich was in dein Handy ein und es geht an alle. Was wäre so dein Satz, deine Botschaft? Was sollten wir anders machen? Was würdest du denen gerne gleich in einer SMS zuschicken?
Stop, reflect und setz auf deine Stärken. Wir sind zu sehr im Machen, wir reflektieren nicht genug. Dauer Input. Wir erlauben es uns nicht mal mehr, gelangweilt zu sein, obwohl wir das früher immer sein mussten. Also die erste Empfehlung wäre, sich Zeit nehmen. Halt mal kurz inne. Reflektieren geht auch in die gleiche Richtung. Und egal, was man macht, versuch nicht wie Jonas zu werden, weil das wird nicht. Es gibt nur einen Jonas. Also, und jeder von uns ist einzigartig. Find deinen Weg. Also davon sind wir absolut überzeugt. Und das wäre mein Appell an Führungskräfte. Stoppt kurz, reflektiert mal und setzt dann auf eure Stärken.
Finde ich einen super Abschluss, weil das auch eben bedeutet, wenn wir uns die Zeit nehmen, reflektieren, können wir eben auch Daten erheben, Daten analysieren. Ne? Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir immer in diesem Trend nach dem Trend, jetzt ist das eine Thema, jetzt müssen wir das schnell umsetzen, ne? Stichwort Diversity, dann geht es auf einmal in die andere Richtung. Ne? Also wir haben immer so das Gefühl, wir müssen schnell handeln, aber deswegen finde ich es gut, sich stop, reflect und dann in die richtige Richtung losgehen. Du hast es schon während des Gesprächs gesagt, wer da mal Hilfe braucht, der kann sich sehr gerne an dich wenden. Paar Senior. Wird man dich auf LinkedIn finden, man wird dich auch im Internet finden, man kann dich kontaktieren. Du hilfst, glaube ich, sehr gerne. Und ich meine, ihr habt allein für meine Recherche schon wieder, wie viele Studien ich von euch gelesen habe, wie viele Zahlen, Artikel. Also Gallup ist da, glaube ich, sehr umtriebig. Ihr werdet alles im Internet finden. Wir werden es auch in den Shownotes euren aktuellen Report verlinken. Und die Empfehlung von dir, mehr mit Daten zu arbeiten, das nehme ich heute auch nochmal so mit.
Mussten wir unbedingt, sonst bleibt es nebulös und wir müssen es da konkreter machen. Aber und absolut kann jeder auf mich zukommen, bin auf LinkedIn. Wenn es darum geht, Dateninformationen haben wir in Musk und Gallup.com, wird es nicht an Informationen Daten fehlen. Wir haben eher zu viele Daten und wer an die Themen arbeitet, wir bei Gallup auch hier in Deutschland, aber weltweit, das ist unser Purpose, also einer unserer Purposes, fix the world's broken workplaces. Arbeit kann und soll besser werden für uns alle. Und wer sich an die Arbeit macht, kann sich jederzeit bei Gallup melden.
Es war wieder eine große, große Freude. Es hat sich gelohnt, nach Berlin zu kommen.
Freue mich. Jetzt bleibst du auch hier.